Guten Morgen miteinander. Es ist eine andere Ausgangslage für mich heute Morgen als in anderen Sonntagen. Aber ich bin gerne hier. Wir wollen still werden zum Gebet. Himmlischer Vater, wir haben allen Grund, dir zu danken, dass wir dürfen dein Wort haben, das uns die Welt erklärt, das uns das Leben erklärt, das uns viele Sachen erklärt, die wir gar nicht anders lesen können, Herr. Danke, dass du da bist und dass du der Herr bist von diesem jetzigen Moment. Amen. Ich fange mit einem Beispiel an. 1967 bin ich in einem Welschlandjahr gewesen. In der Ecole Biblique im Rock in Gologny. Also Bibelschule am Fels in Gologny. Aber nicht als Bibelschüler, sondern als sogenannter Aide-Jardinier. Das ist ein Hilfsgärtner. Sind wir doch klar, wie es ist. Es ist nicht mehr, es ist nicht weniger. Und es war sehr eine schöne Zeit. Und aus unserem Dorf, wo ich herkomme, sind einige Giele Jahr für Jahr in das Rock gegangen. Und dort unten hatten wir einen riesen Vorteil gehabt. Mit denen sie gut können Französisch lernen. Und auf der anderen Seite hat man, by the way, noch dürfen von Gott viel hören. Und die meisten von den Deutschschweizer Gielen haben schlussendlich auch ihr Leben Jesus übergeben. Und so ist es mir auch gegangen, so ist es meinen Vorgängern gegangen. Und warum sage ich euch das? Aus einem ganz einfachen Grund. Jahre später, als ich zurückgekommen bin, war ich mal an einem Anlass im Casino. Und da kommt mein Vorgänger, den Namen sage ich nicht, kommt zu mir und sagt, du Hans, hast du immer noch Kontakt auf Genf? Sage ich, ja, eigentlich nicht mehr so gross. Nein, wir sind in der Welt aussitzen, wir haben die Lehre gemacht, du sitzt im Militär und all die Sachen, oder? Dann sagt er plötzlich zu mir, wir haben uns ja bekehrt. Was braucht es mehr? Wir sind ja gerettet für die Ewigkeit. Hier steht das Predigtthema, auf das wir klug sind. Ist das eine kluge Aussage? Ich komme dann am Schluss wieder auf den Punkt zurück, ganz am Schluss von der Botschaft. Auf das wir klug werden, wie ihr selber feststellen könnt, ist ein Teil von einem Vers. Der ist nämlich vollständig im Psalm 90,12 heisst, da lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Auf das wir klug werden. Mir ist das Thema immer grösser geworden in der letzten Zeit. Einerseits, weil man Leute beobachtet, im persönlichen Bereich, die Eltern, die Mutter, der Vater, in einem höheren Alter. Man sieht auch Leute, die gestorben sind. Und das ist ein Thema, das einfach jeden Menschen irgendwann beschäftigt. Und wir tun es eigentlich immer wieder ein bisschen verdrängen. Ich komme auf diesen Punkt zurück. Es ist interessant, wie der Vers formuliert ist. Nach Luther 1912. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Später nachher, in Schlachter 2000 ist es folgendermaßen übersetzt. Lehre unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz haben. Das ist doch ein bisschen sanfter ausgedrückt. Das andere ist echt brutal, sterben, aber das redet man einfach nicht. Gute Übersetzung, man kann es gleich implizit so verstehen. Und noch später, die NGÜ hat es so übersetzt. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Wir können da sagen, in der Sprüche 19 heisst es, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Ich will das eigentlich heute ins Zentrum setzen, das Sterben, der Tod. Es passt gerade nicht zum Ferienanfang. Aber es hat mich schon lange beschäftigt, wirklich das Thema, das mich wirklich beschäftigt. Ich will euch das einfach mal mitteilen. Es können alle das mitnehmen, was für sie in dem Sinn gut ist, weil betroffen sind wir letztlich alle. Es sind zwei Gründe, warum ich es gewählt habe. Der erste Grund ist der, es betrifft alle Menschen auf dieser Welt. Egal, was ich glaube, egal, in welcher Religion ich bin, ich werde sterben. Das gilt für mich wie für jedes, was hier ist, genau gleich. Und es ist ein Schicksal, zu sterben. Es ist einfach eine Lebensweise, die plötzlich zu Ende geht. Und wir in der Gesellschaft uns permanent verdrängen, was eigentlich ganz normal ist. Über das wollen wir gar nicht reden. Das Sterben ist ein Ereignis, das unvermeidlich ist, es ist abschliessend, es ist unwiderruflich. Und in diesem Zusammenhang kommt mir in den Sinn, wenn wir alle so einen PC arbeiten, das geht euch sicher viel noch so, dann schreibt man etwas und plötzlich merkt man, das war gar nicht gut gewesen. Die Leittasche ist alles weg, Escape-Tasche ist alles weg. Und sobald ein Mensch gestorben ist, kann man die Taste nie drücken. Es gibt keine Escape-Taste. Es gibt keine Delete-Taste. Die Geschichte ist geschrieben. Das ist eigentlich ganz ein ganz wichtiger Punkt, wo mir ist gross geworden. Wir können es nicht mehr ändern. Und es gibt einen zweiten Grund, warum ich das Thema gewählt habe. Ich habe in meiner beruflichen Zeit sehr viel mit Menschen reden über den Glauben. Und ich habe gemerkt, die können über allerlei Sachen reden. Am Schluss geht es immer ums Wesentliche. Und das Sterben ist ein wichtiger Punkt, wo die Menschen nicht mehr ausweichen können. Über diesen Punkt könnt ihr jetzt reden, mit wem ihr wollt. Irgendwann ist im Gespräch, wenn ihr auf diesen Punkt kommt, kann der mit ihm redet, nicht mehr ausweichen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe letzte Woche habe ich eine neue evangelistische Broschüre bekommen, von Werner Gitt, vielleicht haben sie es auch bekommen von euch. Mit dem Ethos ist es zusammengeschickt worden. «Kann ich leben, bevor ich sterbe?» ist der Titel. Und darin hat unter anderem beschrieben, wie die Evolutionsgläubigen den Tod beschreiben. Ich nehme nur ein Thema. Der Tod ist absolut die Ursache der Evolution. Aus Tod entsteht Leben, müsst ihr euch das mal vorstellen. Das ist echt die Pervertierung vom Ganzen. Und wir können lesen, dass der Tod eigentlich eine Not ist, ein Find ist von uns. Das ist ganz wichtig, dass wir das so unterscheiden können. Noch etwas weiteres hat mich beschäftigt. Wir sind alles unterschiedliche Typen, die wir hier sind, Frauen und Männer. Die einen sind eher zurückhaltend, scheu wie ich. Die anderen sind eher offensiv und klar, oder, von dort her. Und was mir immer wieder in den Gesprächen ist aufgefallen, jetzt gehe ich auf das Evangelistische ein, weil jetzt haben wir noch live on stage das Jahr, was mich immer wieder beschäftigt hat, ist das, man kommt irgendwie aber nicht auf den Punkt. Man diskutiert um einen Brei herum und kommt nicht auf den Punkt von dort her. Darum ist es absolut wesentlich, dass wir in Momenten, wo wir Gelegenheiten haben, mit Menschen zu sprechen, auch dürfen das Wesentliche erwähnen. Und das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Mir ist aufgefallen, wenn wir so unterwegs waren, und das ist mir ein paar Mal passiert, und ich kann mich noch erinnern, eine Reise, als ich mehrere Stunden beim Flugzeug gesessen habe, ist eben mir ein Arzt gesessen, sogar ein Professor ist es gewesen, ein Medizinprofessor, und dann haben wir plötzlich zusammen angefangen zu reden. Und dann hat er mir so allerlei Sachen erzählt, ich habe gefragt, was er macht und so weiter, er hat mich gefragt, was ich mache, haben wir so ein bisschen belanglos geredet. Und plötzlich, ich habe einfach immer so ein bisschen den Punkt gehabt, immer, du, jetzt siehst du einmal, vielleicht kannst du mal gewisse Sachen ansprechen. Und dann hat er mir angefangen zu begründen, warum das er nicht glaubt. Und hat mir medizinische Gründe angegeben, das hat man alles im Griff, man kann forschen, man kann alles eruieren. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man alles erledigen kann und alles bestens im Griff hat. Dann habe ich gesagt, jetzt kommt der Punkt, aber etwas könnt ihr nie. Ihr könnt nie Menschenleben machen. Und ihr könnt nicht verhindern, dass ein Mensch nicht sterben muss. Und das ist ihm dann schon ein bisschen eingefahren, hat er nicht mehr eine Antwort darauf geben. Ja, das ist im Moment schon noch so von dort her. Und er hat gesagt, wir haben eigentlich die Antwort. Das ist der uns gemacht hat. Das ist der Schöpfer, der hat uns gesagt, warum wir sterben. Das ist doch wunderbar, wenn man das so einfach kundtun. Was er mit dem gemacht hat, nachher weiss ich nicht. Aber jetzt mal gehört, tut sicher nicht schlecht. Weiterer Grund, warum das, wenn man vom Tod oder vom Sterben redet, ist das ein wichtiger Punkt. Und wenn man so redet mit den Belanglosigkeiten, hat mich auch gestört, dass man eben so einen Brei um den Stand nicht auf den Punkt ist gekommen. Ich habe oft noch Gespräche gehabt, auch mit dem Schwiegersohn, über die Sachen. Und das ist schwierig, weil man merkt, wie immer ausgewichen wird. Man kommt nicht auf den Punkt zurück. Und das hasse ich. Entschuldigung, das ist meine persönliche Veranlage. Ich habe nicht gerne, wenn man einen Brei um den Stand. Ich habe gerne, wenn man klar ist, die Sache benennt, beim Namen. Und wenn wir jetzt heute Morgen über das Thema reden, Sterben und Tod, sind wir einfach alle betroffen. Aber wir denken nicht jeden Moment an Tod und Sterben. Das ist doch logisch. Aber wir müssen einfach im gesamten Bogen vom Leben, wie wir es hier drauf können lesen, in diesem Vers, in den Übersetzungen, müssen wir immer das im Blickwinkel haben. Und gerade die Leute, die sterben, und gerade auch unsere Mutter zum Beispiel, die auf ihrer Vitus ist bereit, um zu sagen, hey, es geht nicht mehr zurück, es geht langsam gegen einen Punkt zu. Und wenn man gehört, die junge Fußballerin von Young Boys, die Kapitänin, die da ist im Gomersee, geht baden, eine Schweizer Nationalmannschaft-Kapitänin, und ist einfach ertrunken und ist 204 Meter tiefer gefunden worden. Eine junge, sportliche Frau, einfach weg. Das heisst, Es nimmt keine Barriere, ob man jetzt alt wird oder stirbt, man kann auch sehr jung schon sterben. Dann ist ein weiterer Punkt, der mich immer beschäftigt. Ich bin manchmal schon ein bisschen drin. Das ist der Enthusiasmus, den ein Mensch entwickeln kann. Wir können entwickeln, Enthusiasmus für einen Sportclub, für IB. Man kann IB-Fan sein. Man kann Autofan sein, aber ich tue niemanden verurteilen, verstehe mich richtig. Das ist alles gut. Ich finde, es ist sehr gut. Roger Federer, super, der Tennis spielt. Aber wisst ihr was? Der wird aufhören. Vielleicht hört er noch dieses Jahr auf, vielleicht hört er nächstes Jahr auf. Ja, und dann sind wir enttäuscht. Mit dem wollte ich nur eins sagen. Alles, was wir hier auf dieser Erde sehen, was wir Fans sind, was wir machen, hat alles einen Anfang und alles hat einen Send. So unser Leben einen Anfang hat und einen Send. Und in dieser Phase dürfen wir auch ruhig die Sachen geniessen, aber immer mit der richtigen Einordnung und immer vom Ende her denken. Wie gesagt, im Psalm 90,12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Versucht euch im Job mit einem Mitarbeiter von euch oder einem Kollegen über den Tod zu reden, was der macht. Uff, du, vergiss das. Nicht über etwas anderes. Über negative Sachen wollen wir nicht reden. Wir wollen nur positive Sachen hören von dort her. Darum, der Tod ist eigentlich ein Problem, das uns eigentlich immer wieder beschäftigen kann. Die in Not sind, die Krebs haben, oder sonst eine schwere Krankheit haben. Und da bin ich, da sind mir niemand gefällt davon. Ist es ganz ein anderes Anschauen, als man darf gesund sein, sportlich sein, Zweck sein, ist es ganz eine andere Ausgangslage. Eins ist klar, der Tod kommt, ob in 10 Jahren, ob in 30 Jahren, ob in 40 Jahren, wisst ihr, was die Differenz ist? 40 Jahre. Es kommt einfach, Punkt. Und das müssen wir einfach im Blickfeld halten. Ich kann mich erinnern, als ich mal Diskussionen hatte wegen einer Lebensversicherung vor x Jahren, hat mir der gesagt, ja, die müssen schon eine Lebensversicherung haben, unbedingt. Ja, wieso? Ja, wir weiss ja nie. Mann, wir weiss es haargenau, wir weiss nur nicht wann. Also wir müssen so tun, als ob. Es ist einfach so, es kommt. Und dann finden wir Textstellen in der Bibel, x Stellen, die uns das eigentlich beschreiben. Jetzt sollte ich aus dem Ding zitieren, aus dem 2. Korinther 5, 1-5, wo der Paulus so wunderbar beschreibt. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir von Sehnsucht, danach mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, so dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Also wir leben in diesem Stück Fleisch, wo wir drinnen sind. Und wir sehen alle unterschiedlich aus. Und wenn wir nachher schauen, was passiert, dann ist eine Hand von der Libelle zeigen. Was passiert? Der Paulus beschreibt es so wunderbar mit dem irdischen Kleid, dem göttlichen Kleid, irdische Wohnung, göttliche Wohnung. Es ist nur ein Symbol, aber es zeigt ein bisschen Situation da vor der Metamorphose. Eine Libelle kommt aus Raupen unten zum Wasser aus. Ja, das verlasst, habe ich so in einem Film das gesehen. Ich finde das extrem faszinierend. Hat sich fest und plötzlich steigt aus der raus ein neues Wesen. Die Libelle in der Mitte. Also der Körper stirbt, tot. Aber innen, das geht raus. Das ist wie die Seele. Das ist ein Symbol auf unsere Seele. Das heisst mit anderen Worten, wir leben ewig. Unbeschränkt ewig. Und hinten raus kommt eine wunderschöne Libelle mit vier Motoren, mit Flügeln, die eigentlich gesteuert werden. Das ist sensationell. Ich will nicht auf den Menschen schliessen, aber ich sehe, die Symbolkraft von dem ist stark. Das zeigt, wie wir einfach werden sterben und wir leben weiter. Und zwar auf ewig. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild von der Libelle her. Das Problem, das wir heute haben, ist, dass wir eigentlich ewig leben wir. Wir haben doch immer das Gefühl, also mir passiert sicher nicht. Also wenn etwas passiert, sicher diesem oder jenem oder einem. Und wir tun uns immer echt zurückbeziehen. Und wir tun unser Stück Fleisch eigentlich pflegen. In meinem Sohn. Ich habe mich am Morgen geduscht. Ich habe mich auch rasiert. Versteht ihr? Dass ich einigermassen eine Fütterin mache, auf gut Deutsch gesagt. Aber das pflegen wir, das irdische Fleisch. Und das vergeht. Eines Tages wird das begraben werden und wird wieder zurück zur Erde gehen. Und wir stehen aus einer Zögerung, so lange, wie wir das nur können. Jetzt werde ich euch noch ein Beispiel erzählen, vielleicht auch kennen es schon. Ich tue es allerdings auf Hochdeutsch vorlesen, schwierig. Ich habe gemerkt, es ist schwierig, wenn man das Zeug Schriftdeutsch aufgeschrieben hat und nachher muss auf Berndeutsch übersetzen. Das ist relativ schwierig, auch Willi. Ja, selber schuld, ja, ja, genau. Ja. Aber die Geschichte ist so, dass ich keine Gedanken vergessen lese. Ich lese es schriftlich vor von dort her. Und es geht um die Story vom König, vom Narrenstab und vom Hofnarr. Die es noch nicht kennen, können jetzt gespannt aufmerksam machen. Und die es kennen, wissen es ja schon, wie es geht. Also, es gibt eine alte Geschichte von einem König, der sich nach der Sitte seiner Zeit einen Hofnarren hielt. Braucht es vielleicht heute auch wieder zwischen bei Regierungen. Diese Narren hatten das Recht, dem König die Wahrheit zu sagen, auch wenn diese bitter war. War sie bitter, dann hieß es einfach, er ist halt ein Narr. Eines Tages schenkte der König dem Narren einen silbernen Narrenstab mit einem goldenen Glöckchen dran und sagte, du bist wirklich der größte Narr. Solltest du aber mal einen größeren Narren als dich finden, dann musst du ihm diesen Stab weitergeben. So machte sich der Narr auf den Weg, suchte hier wie da im ganzen Land, ob er denn jemand finden würde, der noch närrischer oder verrückter wäre als er selbst. Was gibt es wahrscheinlich heute, ob es noch närrischer und verrückter als den zumal mit dem? Aber schon, das ist eine Bemerkung. Jahrelang trug er den Narrenstab bei sich, bis zu dem Tag, an dem er erfuhr, der König liegt im Sterben. Da kehrte der Narr zurück und besuchte den dahinsiechenden König an dessen Krankenbett. Hallo, lieber Narr, begrüßte der König seinen Hofnarren mit leiser Stimme. Da sagte der Hofnarr traurig, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht, aber ich muss, erwiderte der König. Oh, du musst. Gibt es also doch eine Macht, die noch über den Großen dieser Welt steht? Nun wohl, aber du wirst sicher bald zurückkommen. Nein, ächzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht mehr zurück. Nun, nun, meint der Narr, gewiss hast du die Reise seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte den Kopf. Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, die Reise vorzubereiten. Oh, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst, entgegnete der Narr dem König. Dieser antwortete, gewusst habe ich es schon. Aber wie gesagt, fand ich keine Zeit, um die rechten Vorbereitungen zu treffen. Da legte der Narr seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, König, du hast mir vor Jahren gesagt, gib diesen Stab an den, der närrischer ist als du selbst. Nimm den Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass man von dort nie zurückkehrt. Und doch hast du nicht Sorge getragen, dass dir die ewigen Wohnungen geöffnet werden. Für wahr, König, du bist der allergrößte Narr. Die Geschichte ist sehr eindrucksvoll und das tut einem oft sehr beschäftigen, wenn man gerade im Bett ist, in einem Krankenbett, wo ältere Leute liegen, wo man nicht weiss, wo sie stehen, und das tut weh. Wenn man nicht weiss, wo sie werden sein. Also wissen wir aufgrund von dieser Geschichte, zwar eine andere Geschichte, wissen wir, auch wir sind gefragt hier drinnen. Wir sind in dem Körper, wo wir hier auf der Erde optimal leben können. mehr oder weniger. Und wir werden einmal, wie wir es gesehen haben bei der Metamorphose, einen anderen Körper bekommen. Wir werden nicht als wilde Geister umschwirren. Wir haben ganz klar die Verheißung, und da können wir auch in der Offenbarung 21 lesen, dass wir werden einen neuen Körper bekommen. Es gibt ein neues Jerusalem, es gibt eine neue Erde. Alles wird neu werden. Und ich finde, das ist so etwas Wunderbares, dass wir das überhaupt dürfen sehen, also sehen, wissen, lesen. Und für das sind wir dankbar, dass wir auch die Bibel haben. Der Paulus schreibt auch in diesen Versen, in dem irdischen Haus seufzen wir und sind beschwert, solange wir in diesem Körper sind. Kennt ihr Menschen, die seufzen und beschwert sind? Kennt ihr Menschen, die in diesem Lebensgefühl haben, sie sind betrogen worden und jetzt laufend in einer Opferrolle drin sind? Wo das Leben auf dieser Welt ohne Sorge ist, eine Not ist, weil man irgendwie, eigentlich ist der Punkt so klar. Das Leben auf dieser Welt kann uns alle nie zufriedenstellen. Wir können kurz wunderschöne Sachen erleben. Aber wie ich gesagt habe, alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende. Wir versuchen immer in diesem Leben immer die Erfüllung zu bekommen. Schaut einmal die an, die in Konzerte gehen, die Jungen so an. Riesige Konzerte, jetzt zum Beispiel in St. Gallen ist ein Open Air. Ich nehme nicht an, dass jemand von euch dort dabei ist. Die gehen her und was sehen die? Riesige Rockband, harte Musik, Zelteln, wunderbar. Und die können sich tagelang in das ergötzen. Wisst ihr, das Problem ist am Schluss? Gehen sie heim und nachher, was ist da? Leere. Und was suchen sie wieder? Neue solche Ereignisse. Und so ist das Besuchtverhalten bei allem. Das zeigt einmal mehr. Wir sind noch nicht daheim auf dieser Welt. Wir sind im fremden Land hier auf dieser Welt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch schon darüber haben, Botschaften gehört. Das irdische Leben kann uns nie zufriedenstellen. Es ist eine Durchgangsstation und es ist nicht das Endziel. Oder ein anderer, da geht das Konzert, man kann ein klassisches Konzert, wunderschön. Und da hört man genießt das, am Schluss geht man raus, kauft noch eine CD und dann kann man dem nachdenken, es war wunderbar, aber das Konzert ist vorbei. Und ich gehe ein nächstes besuchen. Wie gesagt, das ist ein Gehen und ein Kommen. Und wir schauen immer wieder, wie können wir uns zufriedenstellen auf dieser Welt, kurzfristig, in einem bestimmten Moment drin. Und letztlich halten uns die Sachen, die wir hier auf der Erde haben, ganz tief finden, immer wieder unzufrieden. Weil wir eigentlich wissen, ich muss wieder suchen, wieder ein neues. Oder ein Autorennen, oder ein Tennisspiel, jetzt in Wimbledon als Beispiel. Der Roger Federer ist jetzt im Achtelfinale, wunderbar. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich eine Trophäe nehmen könnte. Jetzt rein weltlich, menschlich überlegt, geht sicher viele so von euch. Aber der kann rausgehen im Achtelfinale. Und plötzlich hört er auf und dann ist auch das Kapitel geschrieben. Und dann nützt es alles nichts. Es heisst, es war der grösste Tennisspieler aller Zeiten. Ja, jetzt. Hilft es dem Roger, dass er ins Himmelreich kommt? Mit diesen Trophäen kann er nicht ins Himmelreich kommen. Spricht mir jemand an aus dem Umkreis, der sagt, überleg mal, du kannst die ganze Welt gewinnen, aber du musst am Schluss alleine in die Ewigkeit übergehen. Und dort stehst du vor einem allmächtigen Herr. Wisst ihr, warum es so ist? Wir sind nicht geschaffen für die Erde. Eindeutig nicht. Wir sind geschaffen für die Ewigkeit. So wie die Libelle ist geschaffen worden, in der Raupe innen. Die Raupe ist nicht geschaffen worden, um zu fliegen. Aber das innen, die Seele, das Neue, das kam, hat eine Metamorphose gegeben, ein neues Lebewesen. Also, wir wissen, dass wir ein Stück Fleisch müssen abgeben müssen. Jetzt gehe ich auf den nächsten Vers, der Vers 6. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, also hier auf der Erde, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Also wir sehen es noch nicht. Wir wandeln, weil wir es glauben, weil wir die Schrift haben. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Der Paulus ist in einem wunderschönen, wustigen Wort, das ist sagenhaft, aber so viel Tiefgang da hier drin. Heimgehen. Wir werden als Menschen von dieser Welt einmal heimgehen. Wunderschön, wenn wir Jesus im Herzen haben, wenn wir haben dürfen das erleben, dass wir dürfen wiedergeboren sein. Das ist, kommt dem fast vor, wenn man, das geht ja einige von uns, so, die gehen auf eine Reise, gehen 2-3 Wochen weg, vielleicht Geschäfte und so weiter. Und dann kommen wir heim. Was ist das Wunderschönste, ist doch, wenn man heimkommt, die Frau sieht, das Kind sieht und sich begrüßen kann. Das ist ein Heimkommen. Hier auf dieser Welt. Und das Gleiche ist ein gigantisches Heimkommen eines Tages, wenn wir mit Jesus zusammenkommen. Wir sind eigentlich stark auf das Leben fixiert. Und das ist das, was uns manchmal hindert, dort entsprechend auch uns einzustellen, was nachher wird kommen. Wir sind eigentlich auch naiv, dass wir die wesentlichen Dinge vom Sterben gar nicht richtig beachten. Wir müssen uns wirklich lernen, auf die wesentlichen Dinge im Leben auszurichten. Im Vers 5,5 heisst es, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Also wir haben ein Unterpfand bei uns. Wenn wir verloben, dann haben wir in der Regel einen Ring, den wir anlegen. Wir werden die Frau dem Mann zu versprechen und der Mann der Frau zu versprechen, wir werden heiraten. Dann in der Regel legt man den linken Hang einen Ring an. Ich habe meine aus anderen Gründen jetzt nicht an. Es hat nichts mit der Frau zu tun, es geht tiptop, so by the way, oder? Und das ist das Unterpfand. Das heisst, wir werden eines Tages heiraten. Und nachher, im Moment haben wir den Heiligen Geist, der uns ein Unterpfand gibt. Das heisst hier ganz klar, Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat, er gibt uns die innere Ruhe, die innere Sicherheit, dass wir dürfen eines Tages bei ihm sein. Im Vers 9 heisst es, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Es geht also darum, dass wir alles tun, um Gott zu gefallen. Und das ist schon ein Gedanke, der jetzt zu Ihnen kommt, der manchmal auch beschäftigt. Wenn man Gott liebt, wenn man Jesus liebt, so wie man eine Ehe, Frau oder Mann liebt, dann tut man alles füreinander. Und dann braucht es eigentlich kein Gesetz dafür. Darum haben wir in der Bibel ja auch die zwei ganz klaren Verse, die sagen, das grösste Gebot ist die Liebe zu Gott, mit ganzem Herzen, ganzem Verstand. Und das zweite ist, den Mitmensch lieb haben wie sich selber. Wisst ihr, was der Sinn vom Leben ist? Auf einen Punkt gebracht. Gott gefallen. Und das dürfen wir nicht aus Zwang machen. Also wenn man hier von der Kanzel laufen und oben predigt, was ja nicht passiert, jetzt musst du und du sollst. Und jetzt, warum hat er nicht? Und dort haben wir das. Warum kommt er nicht? Das ist Gesetzlichkeit. Wir müssen das machen aus eigenem Antrieb, aus Liebe zu Jesus. Das ist das, was uns weiterbringt. Also wir leben, um Gott zu gefallen. Und jetzt kommt der Vers 10. Und das ist schon ein Punkt, der jetzt ganz wichtig ist im Zusammenhang auch mit der Eingangsbemerkung, die ich gemacht habe, wegen dem Kollegen. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Es ist also eine Tatsache, ob wir es glauben oder nicht glauben, wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Jedes. Ungeachtet. Und das ist etwas, was mir lange hat auch Mühe gemacht. Vielleicht macht es anderen auch Mühe, die Aussage. Wenn wir nämlich schauen, der Vers 10, in 2. Korinther 5, 10, und jetzt gehe ich auf den Johannes 5, 24, dort heisst es, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Jetzt heißt doch hier, er kommt nicht ins Gericht. Und oben haben wir gelesen, wir kommen ins Gericht und werden beurteilt. Das ist ein bisschen widersprüchlich auf den ersten Punkt. Es ist aber gar nicht so unklar. Im 11 heisst es, denn einen anderen Grund, im 1. Korinther 3, 11 bis 15 heisst es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand aus diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Mit anderen Worten, wenn wir nicht ins Gericht kommen, wie es Johannes 5,24 heisst, heisst das, wir kommen nicht ins Gericht der Sünder. Nicht die Sünden werden gerichtet, die hat Jesus bereits für uns gezahlt. Also, wenn wir Vergebung haben von Jesus, sehen wir, die Sünden sind tilgt. Aber das zweite Gericht ist das, auch das, was wir als Christen, als Kind Gottes gewirkt haben in diesem Leben. Das kommt vor das Gericht. Das kommt mir so vor, wie irgendwie, jetzt kommen wir in die Ewigkeit über und dann ist eine Waschmaschine. Und dort muss ich jetzt rein. Und dann wird aufgeräumt. Das hast du falsch gemacht. Das wird alles fortgeräumt. Und am Schluss kommt noch raus, was ist jetzt noch geblieben? Was sind die Werke von Jesus, die Werke von Gott, die bleiben stehen? Das ist so wichtig. Und das sollte nicht eine Angst sein, aber es sollte ein Antrieb sein, einfach das Beste zu geben für Gott, was wir machen können. Gegenüber den Mitmenschen, gegenüber dort, wo wir drinnen sind und uns engagieren. Mir ist auch vielleicht ein Beispiel, wenn man in einer Firma ist und für die ganze Rechnungslegung verantwortlich ist, weiss man, jedes Jahr einmal kommt die Revision vorbei und die tut alles prüfen und die zeigt dem Verwaltungsrat und den Bossen, ist das richtig oder ist es falsch gewesen, jetzt Beanstandungen drin. Und was macht der, der den Job macht? Ich bin so einer gesehen, oder? Der macht alles. Für das ja nicht irgendetwas falsch läuft, dass man Gesetze hält, dass alles korrekt ist, damit am Schluss ein Persilschein rauskommt. Und das Gleiche hat, die erleben die alle in eurer Umgebung. Man gibt das Beste, damit am Schluss nicht Beanstandungen kommen und Verurteilungen kommen von dort her. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir hier auch sehen, Gott wird unsere Werke auf dieser Erde einmal beurteilen. Er wird die Lieblosigkeit, er wird all das, was wir haben, so beurteilen nach seinem Willen. Habe ich den Willen von ihm erfüllt? Und das ist jedem offen. Und das ist eine gewisse Spannung, die wir sicher noch haben werden. Auf dem letzten Weg, das von letztem jemand merkt, oder? Weil das schwierig ist, wenn man auf den letzten Weg geht, ist alles gut. Ja, die Sünden sind vergeben. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf den Mann, den wir dort gesagt haben, ja, ist ja eigentlich alles egal. Wir sind ja erlöst, wir sind errettet, wir sind bekehrt. Und wo ist das Problem? Ist das eigentlich jetzt hier das Problem? Der erste Punkt ist das, ist man wirklich erlöst und errettet, wenn man Gott nachher nicht mehr davor fragt? Das ist eine ganz andere Frage. Wenn ich aber das habe, aber einfach weiss, dann bin ich im gewissen Sinn sehr nachlässig. Dann lebe ich mein Leben durch und am Schluss gehe ich durch die Mangel durch und dann bleibt alles liegen. Und ich bin überzeugt, dass wahrscheinlich am Schluss Leute werden Erste sein, so wie es die Bibel ja sagt, und andere werden Letzte sein. Vielleicht bei denen, die man meint, dass sie die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Und mir kommt die Frau in den Sinn mit dem Schärfchen, das sie eingelegt hat, wo Jesus hat gesagt, ich nehme jetzt bewusst ein Beispiel, einen alten Mann oder eine alte Frau, die sich das ganze Leben lang immer treu hat gebetet. Nie viel hat gesagt, aber immer treu hat gebetet. Und so enorm viel hat bewirken können, weil die Hand Gottes hat bewegen können, wird vielleicht am Schluss mit einer grossen Krone dastehen. Und jemand, der vielleicht ein super theologisch gesehen, also nicht mit Pariser und so weiter, wenn sie gerettet sind, die werden am Schluss dastehen und es wird nichts übrig bleiben. Also wir können nichts beurteilen, nichts bewerten, einfach eins, motiviert sein, vorwärts gehen, auf Gott schauen, alltag ihn anfragen und sagen, Herr, was ist dran, hilf mir dabei. Jetzt habe ich vorhin die Broschüre noch erwähnt. Die kann man übrigens bestellen, wir können auch ein bisschen organisieren, damit man sie auflegen kann. Das ist eine der besten, die ich je in meiner lange Zeit jetzt gelernt. Der Werner Gitt hat es fertig gebracht, auf 17, 18 Seiten eigentlich eine Broschüre zu machen, die hilft, auf eine einfache Art und Weise den Menschen das Evangelium weiterzugeben. Es tut nämlich knallhart unterscheiden, was Menschen, die an die Evolution glauben, denken und was die, die an Gott glauben, denken. Und nimmt nachher einzelne Elemente vom Menschen raus und sagt, wie ist das passiert. Jetzt ist beim Freitag oben ein gutes Gespräch führen und es hat mir gerade geholfen, Gedanken das hineinzubringen. Und wichtig ist jetzt hier, wenn ihr hier die Grafik seht, die ist übrigens kopiert, das ist nicht meine Idee, das ist von mir, Herr Gitt. Der Sündenfall, der geistliche Tod, ist passiert beim Sündenfall. Dort können wir nichts dafür. Wir haben die Folge von diesem Sündenfall zu tragen. Und dann ist unsere natürliche Geburt, wenn wir auf die Welt kommen, sprich Libellen, die Raubung raufkommt. Und wenn wir jetzt auf dem Weg Richtung lieblichen Tod nicht eine Wiedergeburt haben, werden wir automatisch in ewig Tod in die Hölle hineinkommen. Und das muss man so brutal benennen, wie es die Bibel auch sagt. Weil wir heute auch zum Teil recht empfindliche Ohren, wir haben die Wahrheit nicht mehr so verleiden. Oder? Darum tut man es lieber ein bisschen umschweifend beschreiben. Und der zweite ist die Grüne. Der wiedergeboren ist, kommt automatisch nachher durch und ist gerettet. Und das Gericht, das ich vorhin erwähnt habe, die Waschmaschine, die ist hinten dran. Ich komme in die Ewigkeit, aber meine Werke werden gewogen, wenn ich überkomme. Hast du mich willen da, hast du mich willen nicht da, von dort her. Und je nachdem gibt es Lohn oder gibt es eben keinen Lohn. Das ist die Situation. Ich finde, das ist eine ganz gute Broschüre. Die kann man auch vor allem sehr kritischen Leuten weitergeben, die da ziemlich gegen das alles hier, hat er sehr gut auch wissenschaftlich argumentiert. Zum Beispiel eine Haut, die einen Quadratzentimeter 6 Millionen sind Sensoren drin. Und die sind alle mit dem Hirn verbunden. Jedes einzelne. Und es gibt eine Sendung und ein Empfang. Wenn man das anfängt, es gibt 380'000 Kilometer Kabelverlegung in unserem Körper. Das ist von hier bis auf den Mond hoch. Wenn man sich das vorstellt, wenn er das erklärt, man sagt, woher kommt das? Ein Zufall oder hat das eventuell ein ganz intelligenter Gottes geschaffen? Versteht ihr? Dort kann man sie wirklich abholen, die Leute, von dort aus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hier, dass wir sehen, in diesem Leben müssen wir irgendeinmal, wenn wir in die Ewigkeit kommen, das Leben Jesus anvertrauen, unsere Sünden ihm bringen, ans Kreuz, dass wir wiedergeboren werden können und damit in die Ewigkeit kommen. Und wenn ich jetzt so wieder zurückkomme, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, dem Mann, dem würde ich heute eine andere Antwort geben, als ich es dann gegeben, als ich selber ein bisschen in der Welt draussen war. Nicht schlecht, aber doch in der Welt draussen war. Dann habe ich einfach so gesagt, ja gut, ich habe nicht mehr so Kontakt. Ich sehe auch niemanden und kann nie her und so weiter. Dann hat man sich ein bisschen selber sich entschuldigt. Ich würde ihm heute ganz eine andere Antwort geben und sagen, es ist nie zu spät. Du kannst noch heute, wenn du willst, umkehren und sagen, alles ist rein tun mit Gott. Und darum ist es nie zu spät. Und darum ist in dem Sinn der Tod ein sehr schweres Thema, über das zu reden. Ich habe noch so einen schönen Sommertag, es war weniger schön. Die Wetterstimmung passt gerade ein bisschen zum Thema von dort her. Aber es soll uns ermutigen, nicht die Fäcke hängen, sondern heranschauen in der Distanz und all die Tage, die wir noch dürfen haben, in Weisheit gehen. Und das spreche ich nicht nur zu euch, auch zu mir genau gleich. Immer überlegen, was kann ich noch tun, Herr, zeig mir es, dass ich den richtigen Weg habe mit dir. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Wenn wir still werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist der Schöpfer. Du bist der Werkmeister gewesen, du hast alles gemacht. Und du sitzt zur Rechten vom Vater und stehst für deine Kinder ein, hier auf dieser Erde. Und wir dürfen von deinem Wort her wissen, was du inspiriert hast, warum wir sterben und was der Tod ist und was nach dem Tod kommt. Und du siehst es jedes Einzelne, der jetzt hier ist. Du kannst jedem den Gedanken geben, den es braucht. Schenke einfach, dass wir fröhlich rausgehen und dürfen wissen, du hast das alles in der Hand. Du hast unsere Lebenstage in der Hand. Du entscheidest alles und du führst und leitest uns. Wir loben und preisen dich, allmächtigen Vater im Himmel, in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen.